Liebe Hörerinnen und Hörer, ein herzliches Willkommen zur Sendereihe Spiritualität. Ich begrüße die Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria. Geistliche Zugänge zum Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach. Das ist unser heutiges Thema und ich freue mich ganz herzlich, als Referenten Pater Professor Dr. Michael Schneider aus Frankfurt zu begrüßen. Ein herzliches Grüß Gott, Pater Schneider.
Ja, grüß Gott.
Wir sind gespannt auf den Blick. In einer Woche haben wir den 23. Dezember auf den Blick Richtung Weihnachten, jetzt die Zugänge über das Weihnachtsoratorium. Sie dürfen mit Ihrem Vortrag beginnen.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, das Weihnachtsoratorium erfuhr seine erste Aufführung 1734-35. Johann Sebastian Bach ist zu dieser Zeit schon mehr als 10 Jahre Thomaskantor in Leipzig. Es handelt sich also um seine mittlere Leipziger Zeit. Das Werk diente dem liturgischen Gebrauch während der Hauptgottesdienste an 6 Sonn- und Feiertagen der Weihnachtszeit. Das Oratorium bezeichnet also einen Weg durch die weihnachtlichen Tage, um immer tiefer in das Geheimnis des Glaubens eindringen zu können. Dieses ist so groß, dass der Glaubende Zeit braucht, um es überhaupt ein wenig erfassen zu können. Und so möchte ich, verehrte Hörerinnen und Hörer, mit Ihnen diesen Weg gehen. Auch wenn ich kein Musikwissenschaftler bin, möchte ich mich von geistlicher Hinsicht diesem Weihnachtsoratorium nähern und Ihnen etwas von diesem geistlichen Weg des Weihnachtsoratoriums erschließen. Es wäre also gut, dass Sie das Weihnachtsoratorium nicht nur am Stück hören, sondern vielleicht in den 6 Etappen. Sie bezeichnen wirklich einen geistlichen Weg der Gottesgeburt in der Seele. Mit dem Weihnachtsoratorium liegt ein klanggewordener Glaubensweg in 6 Stationen vor, auf dem wir in eine immer innigere Christusbeziehung hineingenommen werden. Dabei darf nicht übersehen werden, dass die Texte in der Zeit der Aufklärung geschrieben sind und wie ein kräftiges Te Deum wirken in den Wirren der Auflösung und des Schwindens von Glaube und Frömmigkeit. Johann Sebastian Bach erweist sich in seinem Oratorium als ein Thomaskantor in einem umfassenden Sinn. Für ihn ist das gesamte Schaffen und Wirken, unabhängig davon, ob es nun der Kirche oder dem Gottesdienst galt oder nicht, in der Tat Gottesdienst im weitesten Sinn des Wortes. Ganz entsprechend der Weisung des Apostels, alles, was er tut mit Worten oder Werken, das tut alles in dem Namen des Herrn Jesus und danket Gott dem Vater durch ihn. Kolosserbrief 3,17. Bachs Musik ist auf Gott gerichtet und im Weihnachtsoratorium führt sie unmittelbar in die Vereinigung mit dem menschgewordenen Gottessohn. Ein Anliegen, dem wir uns in den weiteren Überlegungen eigens zuwenden wollen. Denn worum geht es anders an Weihnachten als um diese Geburt Gottes und Vereinigung Gottes mit uns Menschen? Ein erster Aspekt, den ich mit Ihnen bedenken möchte, könnte man nennen die Erniedrigung Jesu in der Krippe und bis hin zur Krippe. Wie versteht das Weihnachtsoratorium Jesus? Eine Antwort auf diese Frage ist zuerst bei dem zentralen Ereignis von Weihnachten zu suchen, nämlich der Geburt Jesu in einer Krippe. An den Stellen des Weihnachtsoratoriums, die vom Kind in der Krippe berichten, lassen sich Bewegungen beobachten, die nach unten zeigen. Bewegungen, die sich bis zur Mitte des Teils 2 erstrecken. Bei der Ankündigung der Krippe nimmt die Melodik einen ungewöhnlichen Verlauf. Die Krippe selbst, obwohl Ziel der Verkündigung von Weihnachten, bleibt unbetont. Doch weisen die Worte in einer große Intervalle auf. Dabei wird im Notenbild die Figur des Kreuzes nachgezeichnet. Denn im eingeborenen Sohn, der als Mensch in die Welt kommt, offenbart sich Gottes Erniedrigung. Und jener, der die ganze Welt erhält, erscheint als Geschöpf. Welcher der Welt ihre Pracht erschaffen, muss in harten Krippen schlafen, so heißt es. Was ist jedoch mit der anderen Aussage des Konzils von Chalcedon? Jesus ist wahrhaft Gott. Gleich im ersten Chor wird deutlich gesagt, dass Gott es ist, der an Weihnachten handelt, rühmt, was heute der Höchste getan. Sein Tun bewirkt, dass Zagen und Klagen aufhören und sich Jauchzen und Frohlocken einstellen. Es wäre ein Irrtum anzunehmen, dass Gott sich darauf begrenzt, seinen Sohn in die Welt zu geben, ohne darüber hinaus etwas mit ihm und dem Menschen gemeinsam zu haben. Dies würde bedeuten, dass im Grunde Gott doch nur der bloße Gott ist und man doch nicht recht weiß, ob er wirklich, wo wir sind, da ist. Diesem Denken steht im Weihnachtsoratorium die Arie »Großer Herr und starker König« entgegen. Sie gleicht einem großen Tedeum. Fern von allem kleinen Zerreden und Zerfetzen des Glaubens, wie es zur Zeit der Aufklärung geschah. Stattdessen feiert der Glaube Gott als König und Herrscher mit Pauken und Trompeten. Dies wollen wir zunächst und als erstes hören. Verehrte Hörerinnen und Hörer, Christus, der Heiland, wird hier als Herr und König angesprochen. Er ist es, der die ganze Welt erhält, auch in der Krippe. Und dieses Wort steht im Präsens. Der Schöpfer lässt sich nicht vom Kind in der Krippe trennen. Er wird Mensch und bleibt jedoch der Schöpfer von allem. Diese Spannung wird in der musikalischen Umsetzung des Textes aufgegriffen. Johann Sebastian Bach verwendet nämlich als Soloinstrument eine Trompete. Um die Textausdeutung zu verstehen, ist es wichtig zu wissen, welche Rolle die Trompete in der Barockzeit innehat. Einmal ist sie nach barockem Instrumentationsverständnis das Attribut göttlicher Herrlichkeit. Dies steht in direkter Analogie zur Bedeutung der Trompete bei Hof in der Renaissancezeit. Die Trompete spiegelt die vorgekommene fürstliche Pracht bei Hofe wider. Die Arie verweist auf die göttliche Herrlichkeit des Kindes in der Krippe. Es zeigt sich der, welcher die Macht hat, alle Pracht zu erschaffen. Aber das ist nicht für jedermann sichtbar. Nur wer dieses Geheimnis vernimmt und wem es verkündet wird, kann die Bedeutung des Ereignisses verstehen. Er sieht, dass im finstern Stall jener liegt, des Herrschaft geht überall. Text und Musik der Arie bekennen aber nicht nur, dass das Kind in der Krippe der Schöpfer der Welt ist, sondern sie geben auch Anlass, über die Art und Weise, wie Gott sich in Jesus den Menschen offenbart, nachzudenken. Besonders der zweite Teil der Arie ab Takt 81 zeigt, dass Jesus uns nicht unverhüllt entgegentritt, sondern seine Macht und Herrlichkeit verbirgt, indem er in einer Krippe schläft, wie er auch hinterher am Kreuz entschläft. Die Verhüllung seiner Herrlichkeit wird im Text noch dadurch betont, dass die Verhüllung sein muss. Er muss in harten Krippen schlafen. Gottes Offenbarung in der Menschwerdung des Gottessohnes ist also von seiner Verborgenheit bestimmt. Die eigentümliche Formulierung, der ihre Pracht und Zier erschaffen, muss in harten Krippen schlafen, in der Arie »Großer Herr und starker König«, enthält von daher ihren Sinn. Will Gott sich offenbaren als der, der die Pracht der Erde erschaffen hat, muss er sich in der Krippe verbergend zeigen. Der Glaubende sieht aber in Jesus den starken König, der als solcher eben nicht einfach durch die Mittel der Vernunft zu erkennen ist. Denn keiner würde in einer Krippe den starken König vermuten. Gemäß Lukas 2, 1-7 erzählt der Teil 1 des Weihnachtsoratoriums von der Geburt Jesu. Neben Jesus erwähnt der biblische Bericht auch Maria und Josef. Dennoch, die Texte des Weihnachtsoratoriums gehen auf diese nicht näher ein. Mit dem Teil 2 treten aber die Hirten auf. Und diese werden über den zweiten Teil hinaus deutlich im Weihnachtsoratorium herausgestellt. Schon die einleitende Musik der Sinfonia stimmt auf die Hirtenwelt ein. Und an ganz zentraler Stelle im Text, nämlich während der Verkündigung der Geburt Jesu durch den Engel steht eine Reflexion über Hirten. Das Herausheben der Hirten erklärt sich aus der Beliebtheit des Hirtenthemas im Barock. Alles, was mit dem Hirtenstand zusammenhängt, wird im Barock und seiner Kunst und Musik idealisiert dargestellt. So findet sich auch eine Hirtenmusik in jener und in jeder Weihnachtshistorie. So heißt es nun in einer Arie des Weihnachtsoratoriums wie folgt. Verehrte Hörerinnen und Hörer, es fällt auf, dass nicht eigens Maria und Josef hier so sehr in den Vordergrund genommen werden, sondern gerade die Hirten. Warum? Die Arie fällt musikalisch dadurch auf, dass sie die erste ist, die kein echtes Da Capo hat. Lediglich die letzten 8 Takte bringen ein variiertes, auf Traversflöte und Basso Continuo beschränktes Da Capo. Damit ist die Arie zweiteilig. Die Zweiteiligkeit der Arie wird dadurch verstärkt, dass im ersten Teil bis Takt 60 die 16. Figuren überwiegen. Im zweiten Teil hingegen sind es hauptsächlich 32. Läufel. Somit ist die Arie nicht von einer um ein Mittelteil kreisenden Bewegung, sondern von einem Weg auf ein Ziel hin bestimmt. Das entspricht nun dem Wort, das die Hirten ermutigt, sich auf den Weg zu machen, um das holde Kind zu sehen. Und so haben sie gleichsam eine erste Aufforderung an den Hörer, nämlich, er kann nicht im Sessel sitzen bleiben, er soll sich wie die Hirten auf den Weg machen, hin zu dieser Krippe. Er soll eilen wie die Hirten, jedoch nicht bloß, um, wie eigentlich zu erwarten ist, anzubeten oder sonst einen Dienst für das Kind zu verrichten, sondern, so heißt es hier, um es für sich zu gewinnen. Wörtlich, sucht die Anmut zu gewinnen, geht und labet Herz und Sinnen. Die Hirten werden also im Kind nicht nur dem menschgewordenen Gott begegnen, der allein angebetet werden soll, sondern auch dem Gott, der in der Menschwerdung sich dem Menschen erschließt und ihn mit Herz und Sinnen vollauf beschenkt. Die Hirten kommen, um Herz und Sinnen zu laben. Das ist mehr als nur die kurzfristige Freude über ein neugeborenes Kind. Herz und Sinn, das meint im Weihnachtsoratorium die Mitte des Menschen. Somit wird ihnen eine Freude versprochen, die ihre ganze Existenz betrifft. Zu dieser Freude hin sollen sie sich auf den Weg machen. Eine solch erfüllende Freude ist nur als Erfahrung des Heils, als Himmelreich zu denken. Sie ist unmittelbar mit Jesu Leben, Tod und Auferstehung verbunden. Sie öffnet den Himmel und schließt die Hölle zu. Die Hirten werden also im Laben von Herz und Sinnen erfahren, was der Engel vorher verkündete. Das Kind in der Krippe ist ihr Heiland und Retter, der die Tür zum schönen Paradies aufschließt. Auch die Musik der Arie scheint auszudrücken, dass es hier um jene Rettung geht, die dem Menschen den Himmel öffnet. Obwohl das vorausliegende Accompagnato-Rezitativ sowie die Arie als eigentliche Pastoralmusik vertont sind, unterscheiden sie sich in der Besetzung. Das Rezitativ lässt Bach durch Oboe d'Amore und Oboe da Caccia, die Singstimme der Arie dagegen durch eine Flöte begleitet sein. Da die Traversflöte in der Sinfonia mit den Streichern zusammen die Himmelsmusik darstellt, dürfte sie auch in der Arie ein Tribut des Himmels sein. Somit können die Hirten nach der textlichen wie auch musikalischen Aussage des Weihnachtsoratoriums den Himmel, also das Heil, beim holden Kind erwarten, das als der gute Hirt in die Welt gekommen ist. Nun ein zweiter Gedanke, der wesentlich ist für das Weihnachtsoratorium, nämlich, was ist der Zweck der Erniedrigung Jesu in der Krippe. Neben der Freude über die Größe und Macht Gottes gibt es im Weihnachtsoratorium auch einen anderen, ja, verhaltenen Aspekt, und zwar den der Armut und Erniedrigung Gottes. Seit dem Sündenfall besteht eine Kluft zwischen Gott und dem Menschen. Sie zu schließen, ist dem Menschen aus eigener Kraft nicht möglich. Seine Eigenleistungen können begangenes Unrecht nicht rechtfertigen und auch die zerstörte Beziehung zu Gott nicht wiederherstellen. Dazu ist das Kommen Jesu notwendig. Auf sein Amt und Werk ist der Mensch angewiesen. Mit den Worten der Arie: Der Mensch findet erst durch dein Mitleid und dein Erbarmen die Erlösung. Denn durch deine holde Gunst und Liebe und deine wundersamen Triebe wird ihm Versöhnung mit Gott zuteil. Erlösung und Versöhnung mit Gott in der neuen Vatertreu sind aber unmittelbar mit Jesus verbunden. Die enge Verbindung von Erlösung des Menschen und Versöhnung mit Gott wird im Weihnachtsoratorium nicht nur benannt, sondern dann auch näher entfaltet in Text und Musik. Dass im Weihnachtsoratorium die Erlösung als seliger Tausch gedacht wird, zeigt sich darin, dass Nummer 7 wiederum zu der Arie Herr, dein Mitleid, dein Erbarmen in musikalischer Verbindung steht, wie auch die Besetzung beider Stücke gleich ist. 2 Oboen d'Amore, Sopran, Bass und Basso Continuo. Die 6. Strophe des Chorals Gelobt seist du, Jesu Christ, lautet nun wie folgt: Er ist auf Erden kommen arm, dass er unser sich erbarm und in dem Himmel mache reich und seinen lieben Engeln gleich. Es wird hier die theologische Grundaussage vieler weihnachtlicher Gebete zum Ausdruck gebracht. Es handelt sich vom heiligen Tausch. In diesem seligen Tausch tritt Jesus an die Stelle des Sünders, wodurch dieser an die Stelle Jesu treten darf. Jesus wird arm, damit wir reich werden im Himmel. Die Heraushebung der Liebe Jesu gegenüber aller anderen menschlichen Liebe beruht auf dem Unterschied im Menschsein Jesu gegenüber allen Menschen, den das Konzil von Chalcedon festhält. Als wahrer Gott und als wahrer Mensch lebte Jesus ohne Sünde, wie es in Hebräer 4,15 heißt. Ohne Sünde kann positiv gewendet nur heißen mit aller größten und aller ungeteilten Liebe. So wird die Verletzung der Liebe durch eine Tat der Liebe beseitigt. Alle Versöhnung mit Gott, die neue Vatertreu, wie auch alle Erlösung, kommen allein durch Jesus und seine Liebe. Jesu kommendes Erlösungswerk erfolgt, um dem Menschen neu die große Liebe zu zeigen. Die Frage ist nur, wessen Liebe zeigt das Tun Jesu? Der Kontext des Chorals macht deutlich, dass mit sein groß lieb die Liebe Jesu gemeint ist. Denn die vorausgehende Strophe über den seligen Tausch handelt nur von Jesus, sodass sein sich auf Jesus beziehen muss. Jesu Kommen geht nach Aussage des Weihnachtsoratoriums auf den Willen des Vaters zurück, der in seinem Sohn seine Liebe zum Menschen zeigen möchte. Jesus ist ja das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, Kolosser 1,15. Von ihm kann man auf den Vater schließen, wie er auch selbst den Namen des Herrschers trägt. Johann Sebastian Bach bringt diesen Zusammenhang in seiner musikalischen Gestaltung als Zusammenklang von Bass und Sopran. Im Bass drückt sich die königliche Macht und Würde des Vaters aus. Der Sopran hingegen, der übrigens nicht von einer Frau, sondern von einem Knaben in Leipzig gesungen wurde, verweist auf das neu geborene Kind. Im Zueinander von Sopran und Bass drücken sich Gottes Macht und Erbarmen, seine Kraft wie auch sein Mitleid aus, sodass der Mensch sich fortan ohne Angst und Schrecken Gott nähern darf. Diese über den Text des Chorals hinausgehende Deutung der 7. Strophe im Weihnachtsoratorium ist keine textliche Ungeschicklichkeit, sondern beweist die theologische Qualität des Librettos. Denn bereits bei der sechsten Strophe von Gelobt seist du, Jesu Christ, im vom Bass vorgetragenen Tropus erwähnt das Weihnachtsoratorium die Liebe des Heilands zum Menschen. Wie es ja hier heißt, er ist auf Erden kommen arm, wer kann die Liebe recht erhöhen, die unser Heiland für uns hegt, dass er sich unserer erbarmt. Ja, wer vermag es einzusehen, wie ihn der Menschen Leid bewegt. Das Kommen des Gottessohnes in die Welt lässt sich im Weihnachtsoratorium nur so deuten, dass der Sohn Gottes von einer hohen Liebe zum Menschen ergriffen ist. Aus der Liebe des Sohnes darf auf die Liebe des Vaters geschlossen werden, weil der Wille des Vaters nirgendwo anders zu erkennen ist als in der Menschheit Jesu. Denn dort will Gott seinen Willen zeigen und sich uns offenbaren. Demnach ist die Anwendung der siebten Strophe von Gelobt seist du, Jesu Christ, auf Gott theologisch nur konsequent. Nachdem das Kommen Jesu schon während der sechsten Strophe desselben Chorals als dessen Liebesbeweis erkannt wurde, kann darüber hinaus auf Gottes Liebe zum Menschen nun geschlossen werden. Wer sich so auf Jesus einlässt, der erkennt, dass Jesus für ihn persönlich der Retter ist. Er begreift sein großes Erbarmen. Aber er hat auch zu antworten, nämlich durch ein Einschließen im Glauben. Der Mensch gibt in seiner Glaubensentscheidung die Zustimmung. Ja, ja, mein Herz soll es bewahren, heißt es hier. Die Glaubensentscheidung vollzieht sich mit dem Herzen. Schließe mein Herz. Das Herz ist nicht bloß ein Teil des menschlichen Vermögens, sondern erfasst den ganzen Menschen. Als ganzer Mensch soll er Jesus erfassen. Aber, verehrte Hörerinnen und Hörer, noch ein drittes Thema, das uns beschäftigen kann, nämlich die Einigung mit Jesus. Wir haben am Anfang gesehen, es ist der Weg, auf dem wir uns zu machen haben. Sodann die große Liebe im heiligen Tausch, aber schließlich auch, dass wir uns mit Jesus vereinigen, wie er sich mit uns vereinigt. In der christlichen Spiritualität hat die Brautmystik eine große Bedeutung. So wollen wir vor allem das Motiv von Braut und Bräutigam nun näher erläutern. Ein erstes: Wie verhält es sich um dieses Zueinander von Bräutigam und Braut im Weihnachtsoratorium? Im Accompagnato-Rezitativ Immanuel, o süßes Wort, kommt es zum dritten Mal im Weihnachtsoratorium zu einer Verbindung von Solosopran und Solobass. Wie beim ersten Auftreten im Accompagnato-Rezitativ Er ist auf Erden kommen arm, singt hier der Sopran einen Choral, während der Bass einen freigedichteten Text vorträgt. Der Text des Chorals geht auf Johann Rists Jesus, du mein liebstes Leben zurück. Bach verwendet hier nicht die zu diesem Choral damals übliche Melodie, sondern komponiert eine neue Melodie. Von Bedeutung ist, dass man mit dem Choralabtakt 10 sich die Satzweise ändert, wie schon beim ersten gemeinsamen Accompagnato-Rezitativ von Sopran und Bass. Statt weniger Stützakkorde werden die Instrumente selbstständig geführt und der Rhythmus wird strenger als beim rezitativisch gehaltenen Text. Im Gegensatz zum Accompagnato-Rezitativ Er ist auf Erden kommen arm, dort wird im Wechsel gesungen, lässt die Bassstimme während des Chorals mit und truppiert so gleichzeitig den Choral. Beide Texte, Tropus und Choral, greifen auf Ausdrücke der Brautmystik zurück. So singt der Sopran Jesu, du mein liebstes Leben, meiner Seelen Bräutigam, der du dich vor mich gegeben an des bitteren Kreuzes Stamm. Und der Bass, komm, ich will dich mit Lust umfassen, mein Herz soll dich nimmer lassen, ach, so nimm mich zu dir. sprach eben von dem Zueinander von Sopran und Bass. Der Sopran: Jesu, du mein liebstes Leben, meiner Seelenbräutigam, der du dich vor mich gegeben an des bittern Kreuzes Stamm. Und der Bass: Komm, ich will dich mit Lust umfassen, mein Herze soll dich nimmer lassen, ach so nimm mich zu dir. Der Choral deutet die Seele als die Braut des Bräutigams Jesus. Grundlage hierfür ist die alttestamentliche Metapher einer bräutlichen Beziehung zwischen Jahwe und seinem Volk Israel. Auch der Choral versteht das Bild von Braut und Bräutigam als Ausdruck des persönlichen Liebesverhältnisses zwischen Christus und dem einzelnen Gläubigen. Dieser erklärt seine Liebe zu Christus, mein liebstes Leben. Und in der Hingabe am Kreuzesstamm erkennt er Jesus und seinen Liebeserweis, meiner Seele Bräutigam. Die tropierenden Verse des Basses führen mit für die Brautmystik typischen erotischen Begriffen die Liebessehnsucht der Braut nach dem Bräutigam aus. So wünscht sich die Seelenbraut, Jesus mit Lust zu umfassen, was letztlich eine typisch mystische Redeweise ist. Solche mystische Rede widerspricht aber der Rechtfertigungslehre. Der Mensch sucht nach Gott. Er streckt sich in höchster Konzentration zu ihm hin. Doch weder in der Mystik noch im Text des Accompagnato-Rezitativs geht es um eine Einigung, die der Mensch herstellt. Jede Einigung mit Gott bleibt in der Mystik, trotz allen Betens und Meditierens, reine Gnade. Der Text des Tropus zum Choral Jesus, du mein liebstes Leben, verweist gleich im ersten Wort auf diese gnadenhafte Dimension. Heißt es doch: Komm, ich will dich mit Lust umfassen. Es gibt kein Umarmen Jesu, das nur auf menschliches Wollen zurückzuführen ist. Schon der Wille, Jesus zu umarmen, ist nicht zu denken ohne die Erkenntnis, dass Jesus mein liebstes Leben ist. Die Voraussetzung dieser Erkenntnis ist Jesu Menschwerdung und seine Hingabe am Kreuzesstamm, welche die Liebe Jesu und die Liebe Gottes offenbaren, der du dich für mich hingegeben. So wie die Liebe der Braut zum Bräutigam nicht ohne die Gegenliebe des Bräutigams bleibt, ist auch die Liebe des Gläubigen zu Jesus nicht ohne die den Menschen rechtfertigende Liebe Jesu zum Menschen möglich. Dem Gläubigen geht es auf dem Weg der Einigung im Willen, Christus mit Lust zu empfassen, nicht mehr bloß um eine Heilsfrage, denn das Heil ist ihm mit der rechtfertigenden Liebe Jesu schon gewiss. Ihm geht es einzig und allein um den Heiland selbst. Ach, so nimm mich zu dir. So schließt der Teil 4 des Weihnachtsoratoriums statt mit der Bitte um Heil, nun mit der Bitte um Gleichförmigkeit, nämlich um Gleichförmigkeit durch Einigung mit Jesu. Es heißt hier: Jesus, richte mein Beginnen, Jesus, bleibe stets bei mir, Jesus, zäume mir die Sinnen, Jesus, sei mein Begier, Jesus, sei mir in Gedanken, Jesus, lasse mich nicht wanken. Verehrte Hörerinnen und Hörer, dieses Wort, das Johann Sebastian Bach im Weihnachtsoratorium verfasst hat, wäre so etwas wie ein Morgengebet um Gleichförmigkeit und Einigung mit Jesus. Jesus, richte mein Beginnen, Jesus, bleibe stets bei mir, Jesus, zäume mir die Sinne, Jesus, sei nur mein Begier, Jesus, sei mir in Gedanken, Jesus, lasse mich nicht wanken. Jesus will im Herzen Einwohnung halten. Die Frage der Weisen, wo ist der neugeborene König der Juden, ist im Weihnachtsoratorium gleichzusetzen mit der Frage, wo die Gegenwart Christi und die Gottesherrschaft anzutreffen ist. Denn die Altstimme unterbricht die biblische Rede der Weisen mit den Worten: Sucht ihn in meiner Brust, hier wohnt er mir und ihm zur Lust. Wer wie die Weisen Jesus sucht, wird auf einen Menschen verwiesen. In Brust und Herz des Menschen wohnt Christus. Derselbe Verweis erfolgt nach dem Terzett: Ach, wenn wird die Zeit erscheinen? Wo wieder die Frage der Weisen aufgenommen wird: Mein Liebster, herrschet schon. Ein Herz, das seine Herrschaft liebet und sich ihm ganz zu eigen gibet, ist meines Jesus Thron. Verehrte Hörerinnen und Hörer, im gläubigen Menschen begegnet man der Gegenwart Christi. Seiner Gleichförmigkeit mit dem Herzen des Vaters entspricht dann die menschliche Gleichförmigkeit, die ein Einssein im Herzen ist. Wohlan, dein Name soll allein in meinem Herzen sein. Das Herz bleibt ungeteilt bei Jesus, indem es mit dem Namen Jesu Freud und Wonne, Hoffnung, Schatz, Erlösung und Heil verbindet. Und so heißt es dann bei Bach: Ich will nur dir zu Ehren leben, mein Heiland. Gib mir Kraft und Mut, dass es mein Herz recht eifrig tut. Stärke mich, deine Gnade würdiglich und mit Danken zu erheben. Es fällt auf, dass der Text der Arie gar nicht so geschäftig ist. Der Text besteht nicht aus einer Aufzählung von guten Vorsätzen, die das Leben nach dem Vorbild Jesu umschreiben. Stattdessen ist die Besinnung auf Jesus selbst zu beachten. Von ihm erwartet sich der Gläubige Stärke, Kraft und Mut. Der Gläubige kann aus eigener Kraft allein nicht zur Ehre Gottes leben. Er vermag es nicht, weil ein Leben zur Ehre Jesu nichts anderes ist als ein Weg der Nachfolge. Dieser Weg aber bleibt davon bestimmt, allein auf die Kraft Jesu zu vertrauen. So treten die Jünger Jesu nicht mit irgendwelchen Machtmitteln bei ihrer Verkündigung vor das Volk, sondern in einer Vollmacht, die auf alle normalen irdischen Machtmittel verzichtet und allein aus der Kraft des Evangeliums stammt. Durch die Kombination von Arien und Fugenform bringt die Arie zum Ausdruck, dass das Leben zur Ehre Jesu ein Leben aus seiner göttlichen Kraft bedeutet. Am Ende der 6 Stationen des Glaubensweges im Weihnachtsmysterium findet sich in Nummer 63 ein Quartett aller Solisten. In wenigen Augenblicken werden hier Zeit und Ewigkeit, Göttliches und Menschliches in einen Einklang gebracht, und zwar in einer großen Zuversicht und in einem unerschütterlichen Vertrauen, wenn es heißt: Was will der Hölle Schrecken nun? Was will uns Welt und Sünde tun, da wir in Jesu Händen ruhen? Verehrte Hörerinnen und Hörer, nun sind wir den Weg der verschiedenen Stationen des Weihnachtsoratoriums gegangen. Vielleicht für Sie ein Anlass, diesen Weg nochmal in den einzelnen Stationen nachzuvollziehen. Es ist die große Bitte um die Einigung mit dem Herrn. Und vielleicht wird es auch Ihnen in Ihrem eigenen Leben so sein, dass Sie eher den Eindruck haben, dass Gott sich verhüllt. Verhüllt in der Alltäglichkeit, vielleicht auch in vielem Gewöhnlichen. Und dass er vielleicht wie in einer Krippe schläft. Dass Sie sich dann aber auf den Weg machen, mit Ihren Sinnen, mit Begier und Gedanken, und dass Sie den Herrn bitten, dass er in Ihrem Herzen einwohnt. Und dann werden Sie genau das erfahren, dass Sie sich mit dem Herrn nicht aus eigener Kraft verbinden können, sondern einzig allein im Schauen auf die Liebe Gottes. Gottes Liebe ist so überwältigend in der Krippe uns dargestellt, dass sie unsere Liebe hervorrockt, auch wenn unser Herz vielleicht kalt und steinern geworden ist. Gottes Liebe mag mich zu bewegen, selbst Liebe zu schenken. Und schließlich, was hier uns gesagt ist: All das vermögen wir nicht aus eigenem Vorsatz und aus eigener Kraft, sondern letztlich aus der Kraft Jesu selbst. Und dies wünsche ich Ihnen für die kommenden Tage am Ende des Advents oder wenn wir nun ab morgen in den hohen Advent eintreten und dann aber auch in den Weihnachtstagen, dass Sie etwas von diesem geistlichen Weg, den Johann Sebastian Bach in seinem Weihnachtsoratorium vorgezeichnet hat, für sich erfahren können und dass seine Liebe Ihre Liebe bewegt. Und so wünsche ich Ihnen auch gesegnete Festtage.
Lieber Pater Schneider, ein herzliches Dankeschön für diese Zugänge zum Weihnachtsoratorium von Johannes Sebastian Bach. Wir hören zum Abschluss noch ein Lied aus dem Weihnachtsoratorium. Ich will nur dir zu Ehren leben. Die Sendung, liebe Hörerinnen und Hörer, gibt es natürlich bei uns auch als CD und im Podcast. Auch der Podcast ist im Internet unter www.horeb.org und beim CD-Dienst unter der Telefonnummer 08328 921 120 zu bestellen. Jetzt zum Abschluss der Spiritualitätssendung Ich will nur dir zu Ehren leben aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.